wie Yoga in den Westen gekommen ist. Geschichte des Yoga, Teil 4. Wann sind die ersten Yogis in den Westen gekommen? Wie ist Yoga in den Westen gekommen? Seit wann gibt es Yoga im Westen, definiert als Europa und Mittelmeerraum? Darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de und dies ist der vierte Teil einer Vortragsreihe über Geschichte des Yoga, Teil der Yoga-Vidya-Schulung. Yoga im Westen, das ist eine sehr lange Geschichte. Wir müssen uns nämlich bewusst machen, erstens, Yoga ist uralt. Zweitens, die Menschen sind schon seit mehreren Jahrtausenden gereist. Und so können wir auch davon ausgehen, schon zur Zeit der Induskultur, also 3000 vor Christus, gab es einen lebhaften Handel zwischen Indien, China, Persien, Zweistromland, Arabien, Ägypten und vermutlich sogar bis nach Kreta, Zypern, Griechenland und wer weiß, vielleicht auch noch weiter. Und da sind nicht nur Waren, gab es nicht nur Warenaustausch, sondern es gab natürlich auch Ideenaustausch. Dass ähnliche Kulturen zur etwa gleichen Zeit entstanden sind, die sich dann auch ähnlich weiterentwickelt haben, war sicherlich nicht nur Zufall und nicht nur Telepathie, sondern dort gab es auch Handelsaustausch. Und so finden wir durchaus auch in vielerlei Hinsicht Ähnlichkeiten in den Darstellungen des Göttlichen in Ägypten, in Mesopotamien und auch in Kreta und so weiter. Und so können wir auch davon ausgehen, dass wenn es Yoga in Induskultur gegeben hat, dann ist dieses Yoga auch weitergegeben worden bis in den Mittelmeerraum. Da das aber jetzt nicht so ganz klar ist, wie das alles gewesen ist, halte ich mich hier kurz, aber wir können davon ausgehen, dass auch indische Yogis schon im 4. Jahrtausend vor Christus im Mittelmeerraum gab. Gut, jetzt gehen wir aber ein wenig, verlassen wir den Raum der Spekulation, sondern leiten eine neue Phase der Spekulation ein. Denn wir müssen uns auch bewusst sein, die ersten schriftlichen Dokumente, die heute noch existieren, sind in nachchristlicher Zeit in Indien entstanden. Zwar geht man davon aus, dass schon ein paar hundert Jahre vor Christus geschrieben wurde, aber die Inder haben auf Palmblätter geschrieben und die Palmblätter halten nicht sehr lange und die Inder hatten nicht den Wunsch, alte Dokumente aufzubewahren, sondern das Alte wurden eben in feierlichen Ritualen verbrannt. So müssen wir uns mehr auf das beschränken, was die alten Griechen gesagt haben. Und dort weiß man, dass die alten Griechen schon fasziniert waren von indischer Kultur. Besonders bekannt, wenn ich schon etwas herausgreife, war, dass Alexander der Große hat ja das persische Weltreich erobert, aber wollte auch noch weitergehen. Und so überquerte er auch den Indus und er wollte eigentlich Indien erobern. Alexander der Große war aber nicht nur ein großer Menschheitsschlechter, der in seinen Schlachten wahrscheinlich Hunderttausende von Menschen zu Tode kommen lassen hat. Er war auch einer, der philosophisch, religiös interessiert war. In seinem Trupp gab es auch Philosophen und Wissenschaftler und Techniker und so weiter. Und er hat eben auch Philosophen gehabt und diese Philosophen hat er auch beauftragt, dass sie mit überall, wo sie hinkommen, in Austausch treten mit anderen Philosophen, die er getroffen hatte. Diese trafen also auch auf Philosophen in Mesopotamien und in Persien und in Ägypten und so weiter und dann eben auch in Indien. Und es ist bekannt, dass die griechischen Philosophen im Tross von Alexander sehr fasziniert waren von den Indern, die sie getroffen haben. Und es heißt sogar, dass Alexander der Große auch interessiert war und auch das Gespräch gesucht hat. Interessant war eben auch, dass die indischen Philosophen geweigert haben, zu Alexander zu gehen, sondern haben gesagt, wenn Alexander was von uns hören will, dann möge er zu uns gehen. Und als Alexander gesagt, einen Boten geschickt hat, entweder ihr kommt zu Alexander oder Er wird Soldaten schicken, die euch den Kopf abhauen. Dann haben sie gesagt, unserem Körper könnt ihr den Kopf abhauen, aber uns selbst nicht. Wenn Alexander was von uns will, dann möge er zu uns kommen. Also es gibt also einige Anekdoten. Jedenfalls die Philosophen brachten die Weisheit der indischen Philosophen mit sich. Sie sprachen von den sogenannten Gymnosophoi. Gymnos heißt ja nackt. Sophoi sind die Weisen. Die Gymnosophoi sind die nackten Weisen. In der deutschen Philosophiegeschichte wurden sie später als die Gymnosophisten bezeichnet, spielten gerade im 18., 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle, als gerade die deutschen Philosophen interessiert waren an der Philosophie der Inder und sie erstmal über die Gymnosophisten kannten, also über das, was die griechischen Philosophen geschrieben haben, über die Weisheit der Gymnosophoi, der indischen Weisen. Wir wissen nicht genau, wer das genau war. Sie werden auch nicht namentlich genauer genannt. Aber man kann davon ausgehen, es waren Menschen, die Yoga geübt haben. Es waren Menschen, die meditiert haben. Die Philosophie, die sie beschrieben haben, diesen großen Teilen, so wie es Patanjali gelehrt haben, Wichtigkeit der Ethik, des Nichtverletzen, des Nichtstehlens, Wichtigkeit von Santosha, Zufriedenheit, von Tapas, einfache Lebensführung, viel meditieren und einen großen Gleichmut, den Geist zu disziplinieren, um zu einem großen Gleichmut zu kommen. Wir nehmen heute an, dass der Kontakt der Griechen mit den Gymnosophoi großen Einfluss hatte auf die Entstehung der griechischen oder die Weiterentwicklung der griechischen Philosophie, insbesondere die Stoa, die griechische Philosophie letztlich der Gelassenheit, des Gleichmuts und der Pflichterfüllung, dass die stark beeinflusst wurde von den Gymnosophoi. Eine zweite Richtung, die beeinflusst wurde neben den Stoikern, waren auch die Zyniker, wobei die Kynike im alten Griechenland nochmal anders waren, als was wir heute darunter verstehen. Die Kyniker im alten Griechenland waren eher diejenigen, die Autoritäten nicht gelten ließen und die alles in Frage stellten und dabei auch einen einfachen Lebensstil führten. Kyniker kommt übrigens von dem griechischen Ausdruck für Hund und besteht eben darin, dass die gesagt haben, wir sind auch nur wie Hunde und wir brauchen auch nicht mehr. Der bekannteste Vertreter der Kyniker ist ja der Diogenes, der in einem Fass gelebt hatte und als Alexander der Große mal mit ihm gesprochen hatte und beeindruckt war von seiner philosophischen Weisheit, hat er ihm gesagt, ich erfülle dir jeden Wunsch, was willst du? Und Diogenes hat nur gesagt, wenn du alles machst, was ich dir sage, dann tritt bitte aus der Sonne heraus, dass ich wieder die Sonne genießen kann. Also diese bedingungslose Einfachheit und Wunschlosigkeit und keine Unterwürfigkeit gegenüber Autoritätspersonen. Ja, auf diese Weise kann man auch davon ausgehen, dass auch nach Alexander dem Großen eine reichhaltige Beschäftigung gab Austausch gab zwischen Griechen, Persern und Ägypter und Indern. Es entstand ja auch ein sehr großer Handel zwischen Indien, Arabien, Ägypten, Griechenland, später auch dem Römischen Reich. Dort waren letztlich alle Luxusgüter im alten Rom, von Kleidern über Purpur, über subtile Goldarbeiten und so weiter, stammte alles aus Indien. Man nimmt sogar an, dass weil die Römer und die Griechen nichts hatten, was sie den Indern an wichtigen Gegenständen geben konnten, dass so im ganzen Mittelmeerraum das Gold verschwunden ist oder immer weniger geworden ist und in der Zeit in Indien große Goldmengen gesammelt wurden. Die Inder haben die Luxusgegenstände dort in feiner handwerklichen Arbeit hergestellt und aus dem Römischen Reich kamen dann Goldmünzen im Austausch dazu. So ist bis heute Indien das Land, wo es besonders viel Gold gibt. Gut, also Indien, große Kultur, reicher Handel, den es dort gab. Vermutlich gab es aber doch andere Gegenstände, die aus Persien und aus Arabien und aus dem Römischen Reich auch nach Indien gekommen sind. Aber es gab eben auch einen intellektuellen Austausch. Lebhaft wird diskutiert, wie das im ersten Jahrhundert vor Christus auch buddhistische Missionare in den Mittelmeerraum gekommen sind, dort Römer beeinflusst haben, zum Teil auch in Ägypten Einfluss hatten, aber eben auch bestimmte Einfluss auf jüdische Entwicklungen gehabt haben. Zum Beispiel das essenische Judentum hat einige Aspekte eingeführt, die im Judentum bis dahin unbekannt waren. Zum Beispiel das Zurückziehen in die Wüste, das Wert auf Enthaltsamkeit, auch Bilden von kleineren Gemeinschaften. All das ist eigentlich im Judentum nicht üblich gewesen, ist aber etwas, was im Buddhismus üblich war. Auch die Einführung von vegetarischer Lebensweise in den Essenern ist vermutlich auch beeinflusst worden durch die Beschäftigung mit den Indern. Auch dass viele der Stoiker Vegetarier waren und in der Zeit des alten Roms der Vegetarismus sich durchaus ausgebreitet hat, ist vermutlich durch die Auseinandersetzung mit Indien entstanden. Auch die Religion der Pharisäer, was ein Aspekt des Judentums ist, ist eventuell auch durchaus mitgeprägt worden von indischem Gedankengut. Großer Wert auf persönlicher Gotteserfahrung, auf persönlicher spiritueller Praxis und weniger Vertrauen auf die Rituale und das Opfer und die äußeren Vorschriften, sondern mehr die Betonung der individuellen spirituellen Praxis, die individuelle Gotteserfahrung, könnte beruhen auf die Auseinandersetzung mit Yoga und Buddhismus. Und so könnte man auch sagen, dass Jesus selbst, der letztlich ja dann auch Entsagungen gelehrt hat, das Loslassen, Wandermönchstum und so weiter, wie es ja in der Religion der Bergpredigt beschrieben wird, entweder beeinflusst war vom Juden, vom Buddhismus und Yoga. Es gibt ja auch die Aussage, dass er eventuell in Indien gelebt hatte über mehrere Jahre. Vielleicht wurde er auch davon beeinflusst. Oder mindestens mit anderen Juden in Kontakt gekommen ist, die beeinflusst worden sind durch dieses indische Gedankengut. Und so sollte man es nicht unterschätzen, dass auch das frühe Christentum, das ja später dann auch wieder von den Stoikern beeinflusst worden ist, durchaus beeinflusst worden ist durch Gedankengut aus Yoga und Buddhismus. Ob man dann so weit gehen soll und sagen, dass Jesus ein Yogi war, ist jetzt jedem selbst überlassen. Aber ich möchte es eben durchaus nochmal betonen, Yoga ist nicht erst im 20. Jahrhundert in den Westen gekommen, sondern sicherlich gab es einen lebendigen Austausch. Umgekehrt wurde natürlich auch die indische Spiritualität ausgeprägt durch die Beschäftigung mit griechischer und hellenistischer Kultur. Zum Beispiel gab es vor dem 4. Jahrhundert meines Wissens keine großen Statuen mit Darstellungen von Shiva, Krishna und so weiter. Die ältesten Darstellungen von Shiva und Krishna sind im griechischen Stil entstanden und sind im nordwestlichen Indien, eben zu der Zeitpunkt, als es griechische Herrscher gab, die den großen Teil von Nordindien beherrscht haben. Die Inder haben die griechische Kultur absorbiert und es ist wie selbstverständlich zu einem Teil des Hinduismus geworden, dass man Gott darstellt durch Murtis, durch große Statuen, dass es dort Gemälde gibt. Und so gibt es gegenseitige Beeinflussung der Kultur. Wenn wir jetzt weitergehen, es gab dann eine Zeit, wo der Handelsaustausch zwischen Indien und Europa weniger geworden ist. Es gab eben der Untergang des Weströmischen Reiches, es gab die Völkerwanderungen, es gab die vom Standpunkt der Zivilisation letztlich Niedergang der Kultur Rom, das ja schon über 1,5 Millionen Einwohner hatte, hatte im frühen Mittelalter plötzlich nur noch 20.000, 30.000 Einwohner. Es muss also eine riesen Ruinenstadt gewesen sein, hat sich dann auch langsam erst auf 100.000 bis 200.000 Einwohner gesteigert. Trier, das ja auch schon über 100.000 Einwohner hatte zur Zeit der Römer, ist zum Kleinstadt von ein paar tausend Einwohner geworden. Also städtisches Leben weitestgehend zum Erliegen gekommen. Die Kaiser und Könige haben ja auch nicht in einer Stadt regiert, sondern mussten ständig durch die Gegend reisen, um das Land irgendwo zu regieren. Also da gab es dann nicht mehr so viel Austausch mit Indien. Aber dann gab es ja den Islam und die Moslems, und die haben auch angefangen, Teile von Indien zu erobern. Islam kam in Kontakt mit indischer Spiritualität. Gerade der Sufismus, der in Persien und Indien war, hat große Teile von indischer Spiritualität absorbiert. Meditation, Rezitation von Mantras, sogar Atemübungen wurden vom Sufismus übernommen, weitergewandert nach Mesopotamien, Ägypten, Palästina. Dann, als es die Zeit der Kreuzzüge gab, sind eben auch Christen in Kontakt gekommen mit moslemischer Spiritualität, was rückgewirkt hat auf die christliche Spiritualität. In einem vorigen Vortrag habe ich ja dann auch darüber gesprochen, dass das Rosenkranzgebet übernommen wurde von sufischen Traditionen in Palästina, und die Sufis haben es von Indien, sodass wir sagen können, jeder, der den Rosenkranz betet, macht letztlich eine Yoga-inspirierte Praxis. Die Sufis hatten eine größere Auswirkung auf die christliche Mystik des 12., 13., 14., 15. Jahrhundert, als den meisten bewusst war. Die spirituellen Menschen sind immer auch im Austausch gewesen. Was heutzutage wieder entdeckt wird, ist zum Beispiel der heilige Franziskus. Der heilige Franziskus machte auch eine Pilgerreise in das sogenannte Heilige Land, also Jerusalem und so weiter. Er dachte, er würde die Moslems dort überzeugen können. Er wollte sie missionieren. Das war seine Vorstellung. Er hat gedacht, bisher sind dort Krieger hingegangen. Kein Wunder, dass die kein positives Bild haben von Christentum. Er geht dort ohne Waffen dorthin und er wird das Christentum predigen. Die werden alle konvertieren zum Christentum und dann wird Frieden auf Erden sein. Ihm lag es dann besonders daran, mit Menschen zu sprechen, die auch tief religiös waren. Und er war sehr beeindruckt von einigen moslemischen Menschen, die Mystiker waren. Und anstatt dass er sie bekehrt hat, war das, was Franziskus nachher gelehrt hatte, etwas sehr viel Meditativeres. Wir wissen, dass die Lehren vom heiligen Franziskus anders waren, als er aus dem heiligen Land zurückgekommen ist und er ab da nicht mehr zur Missionierung der Moslems aufgerufen hat. Er war tief beeindruckt davon und man könnte sagen, Franziskaner Spiritualität ist durchaus durch Sufis, durch Moslems beeinflusste Spiritualität, die wiederum beeinflusst war durch die tiefe spirituelle Praxis, die sich eben in Indien über schon damals Jahrtausende entwickelt hatte. Und so diese Spiritualität, die Mystik der Franziskaner, die dann durch andere Mönchsorden übernommen wurde, ist durchaus im weiteren Sinne Yoga inspiriert. Natürlich umgekehrt haben die Sufis wieder, wurden auch beeinflusst durch christliches Gedankengut, und die Yogis in Indien wurden auch wieder beeinflusst durch die Moslems. Es ist niemals nur eine Einbahnstraße. Gut, so geht es also weiter. Dann können wir sagen, wenn wir jetzt einige Meilensteine nehmen, um 1500 Indien neu entdeckt durch die Europäer. Natürlich auch Marco Polo ist durch Indien gegangen, es gab noch andere. Auch hier war auf andere Weise über den Fernhandel wiederum eine Inspiration der Europäer. Aber lassen wir das jetzt im Einzelheiten weg. Jedenfalls 16. Jahrhundert, letztlich indische Kolonien oder Kolonien durch die Spanier, die Portugiesen, dann die Holländer in Indien, Missionare, die dorthin kamen, um die Inder zu missionieren, zum Teil selbst beeindruckt durch die indische Spiritualität, zum Teil dann im Gefolge wurden dann auch Inder an die Königshöfe in Spanien und in Portugal gebracht, später auch nach Frankreich und nach Holland. Da waren auch einige, die Yoga-Übungen vorgemacht haben. Also es gibt diese Beeindruckung, wo dann indische Yogis an den Königshöfen die kompliziertesten Yoga-Übungen gemacht haben. Gut, die Europäer waren natürlich von den Kunststücken beeindruckt und von denjenigen, sowohl den hinduistischen Tapaswins, Asketen, wie auch den moslemischen Fakiren, die auf Scherben sein konnten und die ihre Wange durchbohrt haben durch Speere und ihn rausgezogen haben, ohne dass dort es geblutet hat, die sich auf Nagelbetten gelegt haben, die stundenlang die Luft anhalten konnten unter dem Wasser. Also wenig bekannt, diese vom 16. bis letztlich Mitte des 20. Jahrhunderts Vorführungen von Menschen, die von den europäischen Kolonialherren nach Europa gebracht wurden, waren dann immer ein beliebter Zeitvertreib für den Adel und zum Teil für das gemeine Volk. Und so wurde zum Teil das Bild der indischen Yogis in Europa geprägt durch diese Kunststücke und letztlich diese außergewöhnliche Körperbeherrschung, und das eben auch als Kasteiung und Quälen bezeichnet wurde. Dann gab es im 18. Jahrhundert eine neue Entwicklung, Zeit der Aufklärung und dann Zeit der Romantik. Und hier können wir sagen, dort ist Yoga-Gedankengut im größeren Maße in den Westen gekommen. Das ist aber dann ein eigenes Thema, und so werde ich das beim nächsten Vortrag behandeln. Also Yoga in zur Zeit der Aufklärung und der Romantik in der europäischen Intelligenz, könnten wir sagen. Also das beim nächsten Mal. Mein Name Sukadev, hinter der Kamera Durgadas. Wir sind von www.yoga-vidya.de, und das ist ein Vortrag aus der langen Reihe Geschichte des Yoga.